Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Klima und Kultur ist eine lose Reihe überschrieben, die uns hier beschäftigt. Es ging bisher etwa um Kulturinstitutionen und deren CO2-Abdruck oder auch um das Projekt Neues Europäisches Bauhaus. Heute soll es auch um ein relativ neues Phänomen gehen, das der Klimaangst nämlich, also um die Psyche oder auch um eine Psychologie des Klimawandels, vereinfacht gesagt um die Frage, was dieser Klimawandel in unseren Köpfen macht. Und wir klären diese Frage mit Katharina van Bronswijk. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und eine der Sprecherinnen von Psychologists for Future, einer Vereinigung, die die eigene Expertise beim Umgang mit der Klimakrise und zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft einbringen will. Herzlich willkommen, Frau Bronswijk.
Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
Wenn wir ein paar Wochen zurückschauen, dann haben wir in Glasgow ja sehr dringliche Mahnungen gehört in Bezug auf die drohende ökologische Katastrophe. Also da hieß es, wenn wir jetzt nicht handeln, dann führen wir den Untergang der Menschheit aktiv herbei. Oder wir stehen am Abgrund, wir müssen Dinge ändern. Manches klang auch hoffnungsvoll, vieles aber eben sehr bedrohlich. Was denken Sie als Psychologin, wenn Sie solche Sätze hören?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir die Lage ehrlich benennen. Und die Wissenschaft hat uns ja jetzt auch schon Jahrzehnte auf eine neutrale wissenschaftliche Art und Weise darauf hingewiesen. Die Worte werden jetzt drastischer und ich glaube, dass das auch notwendig ist, weil der Handlungsdruck einfach groß ist.
Aber wir haben es ja mit komplett widersprüchlichen Botschaften zu tun, also sehr moralisierend auf der einen Seite, was ja landläufig zu einer totalen Überforderung des Einzelnen oder der Einzelnen führen muss. Ist das mit ein Problem dieses Großthemas Klimakrise, wie wir es sprachlich behandeln?
Die Klimakrise ist ja ein sehr komplexes Problem. Die hat sehr viele Facetten und ist auch intersektionell verbunden mit anderen Themen, mit sozialen Fragen, mit Fragen von globaler Gerechtigkeit. Und da ist es natürlich schnell so, dass das als eine moralische Debatte auch verstanden wird. Ich glaube, dass es wichtig ist für die Diversität in unserem Denken auch, dass wir Dinge so benennen, wie wir sie meinen, im Sinne des Framings, also Worte nutzen, die das ausdrücken, was wir sagen wollen. Und dann eben versuchen, in einen möglichst diversen Austausch von Perspektiven zu kommen, sodass wir auch gemeinsam Lösungen finden können. Und dafür kann drastische Sprache hilfreich sein, solange sie nicht zu polarisierend wird und zu sehr Gräben vertieft.
Und diese drastische Sprache, ist die auch notwendig, weil wir Menschen bislang, obwohl wir das Thema Klimawandel ja schon seit über 30 Jahren behandeln, der Tatsache, dass wir es einfach noch nicht realisiert haben, ins Auge sehen müssen. Also wir wissen seit Jahrzehnten von der Erwärmung der Ozeane und was das bedeutet, aber wir leben nicht dort. Die wenigsten von uns sehen Korallenriffe sterben. Und erst die Waldbrände jetzt in Südeuropa haben uns deutlich gemacht, wie nah diese Katastrophen uns eben sind. Gibt es diesen Konnex zwischen Erfahrungswissen und Umgang mit etwas Abstraktem wie dem Klimawandel?
Ich würde sagen, ja. Also das menschliche Gehirn ist ja darauf ausgerichtet, auf konkrete Gefahren zu reagieren. Und wenn wir schon Erfahrungswissen im Umgang mit bestimmten Gefahren haben, dann reagieren wir da auch empfindlicher drauf. Das heißt, es war lange ein Problem der Klimakrise, dass es sich nach etwas angefühlt hat, was räumlich, zeitlich oder auch von der persönlichen Betroffenheit her weit von uns weg ist. Also etwas, was irgendwelche Pazifikinseln in 200 Jahren betrifft und niemanden, den ich kenne. Da entsteht dann einfach wenig Handlungsdruck. Und wir können natürlich über solche direkten Erfahrungen wie jetzt im Ahrtal, aber eben auch über die Sprache bestimmte Interpretationen nahelegen oder einfach so einen Handlungsdruck kommunizieren, der dann deutlich macht, nein, das ist etwas, was jetzt schon stattfindet und was auch ein entsprechendes Ausmaß hat. Und globale Erwärmung ist da kein gutes Wort, weil Wärme nach etwas sehr Angenehmem, Guten klingt. Das erleichtert dann vielleicht dem Gehirn so einen Abzweig zu, dann wird es hier halt ein bisschen wärmer im Sommer, das ist doch gut, dann können wir den Wein auch in Hamburg anbauen. Versus wenn wir ganz eindeutig davon sprechen, dass es sich vielleicht um eine Klimakatastrophe, eine Klimakrise handelt, dann wird einfach näher gelegt diese Dringlichkeit, die in dem Thema steckt. Das ist das, was ich mit drastischer Sprache meine.
Und wenn wir noch mal ein bisschen beim Gehirn bleiben, beziehungsweise bei einem Mechanismus, den wir alle sehr gut kennen, nämlich dem der Verdrängung. Es ist ja schon erstaunlich, dass sich im kommenden Jahr 2022 die Veröffentlichung des ersten Berichts des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, zum 50. Mal jährt. Eigentlich erschreckend. Das heißt, wir haben den Klimawandel jahrzehntelang entweder nicht ernst genommen oder ihn geleugnet, ziemlich sicher aber eben verdrängt. Das gehört ja wahrscheinlich zu den menschlichen Reaktionen auf sowas Abstraktes. Also wenn ich den Kopf in den Sand stecke, dann muss ich nicht wahrnehmen, was passiert. Ein bisschen auch so, wie Kinder das vielleicht tun würden. Was sagen Sie als Psychologin dazu? Nennt man das Abwehr?
Also ich glaube, dass da verschiedene psychologische Teildisziplinen Dinge unterschiedlich benennen würden. Ich würde jetzt als Verhaltenstherapeutin vielleicht nicht unbedingt von Abwehr sprechen. Das ist ein tiefenpsychologischer Begriff, sondern eher von kognitiver Dissonanzreduktion. Es geht aber im Endeffekt um das Gleiche. Man nimmt eine Diskrepanz wahr zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte. Und diese Diskrepanz ist schwer auszuhalten. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Und da ist eben Verdrängung oder kognitive Dissonanzreduktion, sich das Ganze schön zu reden, ein ganz passender Ausweg, der sozusagen kurzfristig dieses unangenehme Gefühl wegmacht, aber langfristig ja das Problem nicht löst. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass eben unser Gehirn da eher kurzfristig ausgelegt ist und nicht für so langfristige, komplexe Problemlösungen aufgestellt ist. Wobei ganz wichtig vielleicht auch ist, nicht nur auf die Defizite von Individuen zu gucken, sondern auch zu schauen, wir sind ja auch Gesellschaften und wir leben auch in einer internationalen Gemeinschaft. Und im Kollektiv können Menschen solche Probleme schon lösen. Es dauert seine Zeit. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo das entsprechende Bewusstsein entstanden ist und wo wir dann eben auch kollektiv an diesen Problemlösungen arbeiten können. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor dabei ist, ob man erstens sich zuständig fühlt im Sinne von, ich habe auch eine Handlungskontrolle, also ich kann irgendetwas tun, um darauf Einfluss zu nehmen, und ob man diese Optionen kennt und dann auch erwartet, dass sie ein entsprechendes Ergebnis haben. Also die Ergebniserwartungen sind auch ganz wichtig. Also habe ich das Gefühl, dass ich als Individuum in der Position, in der ich mich befinde, irgendetwas tun kann, um dieses Problem zu lösen? Und wenn nicht, dann empfinde ich natürlich extreme Hilflosigkeit und Ohnmacht in Anbetracht einer so großen Problemlage, und dann ist es natürlich der leichtere Weg, in die Verdrängung zu gehen, und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir mehr lösungsorientiert schauen und auch Optionen für Einzelne und für die Kollektive kommunizieren und eben deutlich machen, was kann ich tun, um diesem Problem zu begegnen.
Wir bleiben noch bei dem Themenkreis, Katharina van Bronswijk. Ich möchte zuvor aber noch mal fragen, wenn Sie sich als Psychologists und Psychotherapists for Future mit der For-Future-Bewegung solidarisch erklären. Was können Sie denn grundsätzlich beisteuern?
Na, ich würde sagen, so wie Scientists for Future ja vor allen Dingen die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse kommunizieren in Bezug auf die Klimakrise, haben wir als PsychologInnen eben die psychologische Perspektive und können da Erkenntnisse mitbringen, zum Beispiel zur Kommunikation. Also Klimakommunikation, Kommunikationspsychologie, aber auch sozialpsychologische Aspekte dessen, wie zum Beispiel Individuen auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren oder wie auch solche kollektiven Prozesse aussehen. Und wir können natürlich auch aus Sicht der klinischen Psychologie darauf Bezug nehmen, wie Menschen mit solchen Krisen umgehen, emotional, und was das mit uns macht.
Mhm. Sie sind Mitherausgeberin eines Buches, das heißt Climate Action. Psychologie der Klimakrise, indem Sie nicht nur die Hindernisse beschreiben, die uns Menschen davon abhalten, angemessen auf diese Krise zu reagieren, sondern Sie möchten auch eben, dass die Menschen ins Handeln kommen, dass sie motiviert sind, dass sie entschlossen und gemeinsam etwas ändern. Zum ersten Punkt nochmal, was sind denn noch so die Hindernisse?
Die sind sehr vielseitig. Deswegen ist unser Buch auch so dick geworden. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir uns klar machen müssen, dass wir als Menschen nicht so rational denken, wie wir das immer von uns behaupten. Also wir haben ganz viele Heuristiken, auf denen unser Denken basiert, so Schnellwege und Daumenregeln, die wir anlegen. Aber auch unsere Weltanschauung hat einen Einfluss darauf, wie wir zum Beispiel Informationen interpretieren. Da gibt es ganz spannende Experimente aus der Psychologie, wo die politische Einstellung bei politisch aufgeladenen Themen dazu führt, dass Fakten ganz unterschiedlich interpretiert werden. Bei neutralen Themen ist das aber nicht so. Also wir versuchen eigentlich immer Informationen so in unser Denken zu integrieren, dass sie unser Weltbild bestätigen. Wir passen ungern unser Denken an, zum Beispiel. Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist auch, dass wir einfach systemisch noch nicht die Voraussetzungen haben, klimaneutral zu leben. Das zeigt sich dann in solchen Single-Action-Bias-Handlungen zum Beispiel, also dass man einzelne Handlungen vollführt und damit sein schlechtes Gewissen beruhigt, aber eben den großen Schritt nicht macht hin zu einem klimaneutralen Leben, auch weil wir einfach die Möglichkeit noch nicht haben. Also wenn man sein Leben akribisch umstellt in kleinen Schritten, dann ist die Reduktion im CO2-Fußabdruck einfach verhältnismäßig gering, weil einfach klimaneutrales Leben aktuell in Deutschland noch nicht möglich ist. Und das ist was, was wir auch benennen müssen, was ja auch Frustration erzeugen kann, wenn man dann merkt, ich komme irgendwie mit meinem Handeln nicht dahin, wo ich eigentlich hinwollen würde. Und das legt dann wieder so eine Hoffnungslosigkeit nahe.
Stichwort Frustration. Seit wann würde mich interessieren, gibt es eigentlich den Begriff der Klimaangst und was verstehen Sie darunter?
Also Angst ist ja erstmal eine emotionale Reaktion, so wie Wut oder Trauer oder Freude auf die Wahrnehmung einer Situation. Und Klimaangst, würde ich sagen, ist erstmal die ängstlich-emotionale Reaktion auf die Beschäftigung damit, was die Klimakrise für uns bedeutet. Das heißt, es ist erstmal eine normale Funktion der Psyche, eine Gefahr wahrzunehmen und als Signal für diese Bedrohungswahrnehmung dann Angst zu empfinden. Und das Gute an Emotionen ist, dass die uns Handlungsenergie geben, etwas gegen diese Bedrohung zu tun oder gegen die Frustration des Bedürfnisses, auf die sie uns hinweisen. In dem Sinne macht uns Angst die Hummeln im Hintern, uns für Klimaschutz einzusetzen. Mhm. Und im besten Fall schaffen wir es dann eben auch, solche Dinge umzusetzen im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben.
Ist es ein Phänomen vor allem der jungen Generation Klimaangst oder betrifft das alle Menschen?
Ich glaube, da haben wir das Problem, dass Klimaangst noch nicht fertig ausdefiniert ist als Konstrukt. Deswegen kann man Umfragen da noch nicht so ganz miteinander vergleichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Sorgen oder sorgenvolle Gedanken als Teilkomponente des Gefühls Angst sehen, dann ist es so, dass es ein extrem großes Problembewusstsein und auch ein hohes Level an Sorge gibt. In der EU zum Beispiel, im letzten EU-Barometer, wurden da Werte um die 80-90% angegeben. Das heißt, auch bei den Erwachsenen gibt es ein Problembewusstsein und eine Sorge in Bezug auf die Klimakrise. Ich glaube, dass aber gerade bei den Kindern und Jugendlichen das Problem einfach noch drängender ist und vielleicht auch emotionaler im Sinne von tatsächlicher Angstempfindung ist, weil es ja um deren Zukunft geht.
Was unterscheidet in Ihrer Ansicht nach kategorial oder auch ganz praktisch die Generation heute, Stichwort Fridays for Future, und deren Zukunftsangst von der früheren, die Anfang der 80er gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen in Deutschland auftrat, also eine Jugend, die protestiert hat? Auch damals gab es ja das ganz starke Gefühl einer bedrohten Zukunft, in die man zum Beispiel keine Kinder setzen wollte, nur halt wegen eines drohenden Atomkriegs.
Ich kenne tatsächlich noch keine vergleichenden Studien dazu, deswegen kann ich da keine gute Aussage zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein Faktor schon auch ist, dass in dem Fall damals noch Menschen an den entsprechenden Entscheidungen beteiligt waren. Bei der Klimakrise ist es ja so, dass irgendwann naturwissenschaftliche Systeme kippen und die kann man dann nicht mehr überzeugen, vielleicht doch nicht auf den roten Knopf zu drücken. Mhm. Ich glaube, dass das schon einen wesentlichen Unterschied macht.
Was sind denn die Symptome von Klimaangst? Sehen Sie die schon in Ihrer Praxis? Und zweite Frage wäre, kann sie auch nützlich sein? Das haben Sie ja schon quasi angedeutet.
Genau, also ich würde erstmal bei Klimaangst davon ausgehen, dass das was ganz Normales und nicht Behandlungsbedürftiges ist. Okay. Also Angst als Emotion ist ja normal, eine normale Funktion der Psyche. Wenn Ihnen ein knurrender Hund entgegengerannt kommt, dann haben Sie auch Angst und das ist gut so. Dann werden Sie den nicht streicheln, weil vielleicht beißt er Sie dann. Also in dem Sinne ist es gut, wenn Menschen Klimaangst haben und es dann schaffen, die in entsprechende Klimaschutzhandlungen umzusetzen. Übrigens auch andere Emotionen. Wut zum Beispiel ist da ganz gut untersucht als Handlungsmotivator in Bezug auf die Klimakrise. Tatsächlich noch stärker motivierend als Angst, nach Erkenntnis der Studien. Pathologisch wird etwas dann, oder man könnte es als Angststörung bezeichnen, wenn die Alltagsführung eingeschränkt wird. Also wenn man sich zum Beispiel so sehr in Grübeln und Sorgenschleifen verfängt, dass man nicht mehr schlafen kann, wenn der emotionale Leidensdruck so groß wird, dass es vielleicht in eine depressive Richtung geht, die Stimmung überhaupt nicht mehr positiv sein kann. Aber dann sprechen wir einfach von anderen, tatsächlich im ICD, also im Diagnosekatalog stehenden Störungen. Klimaangst ist, wie gesagt, ein Begriff, der, glaube ich, irreführend gerne mal als Diagnose verstanden wird. Aber wenn man sich die Studien genau anschaut, dann geht es um ja eine Sammlung von emotionalen Reaktionen, die ich erstmal als nicht pathologisch einstufen würde.
Genau. Ein ganz wichtiges Wort, bevor wir auch sozusagen zu Handlungsmöglichkeiten kommen, ist noch nicht gefallen, dass der Resilienz, das ist auch während der Pandemie eigentlich ganz wichtig geworden. Es meint wohl eben das Aushalten auch solcher Widersprüche und, glaube ich, aber auch den produktiven Umgang dann mit dem Klimawandel und seinen Folgen.
Genau, also Resilienz kann man, glaube ich, übersetzen mit dem Wort Anpassungsfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit. Und die Frage ist ja, wie können wir gut mit sowas umgehen? Und im besten Fall schaffen wir es eben, ins lösungsorientierte Handeln zu kommen und auch emotional solche Dinge zu verarbeiten, wenn man sie nicht ändern kann. Und das würde ich dann als Resilienzleistung sehen. Es gibt, finde ich, aber auch nochmal wichtig, die Unterscheidung zwischen individueller Resilienz und kollektiver Resilienz. Aber eben, also einmal zu schauen, was sind Faktoren, die Individuen daran unterstützen, zum Beispiel nach einem Extremwetterereignis keine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Aber was hilft uns auch als Gesellschaft im Umgang mit diesen Herausforderungen? Und da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen den konkreten Klimafolgen, also zunehmender Hitze, was dann vielleicht auf gesellschaftlicher Ebene erfordert, dass wir Klimaanlagen einbauen, was ich als eine Anpassungs-, eine Resilienzleistung sehen würde. Aber auch der Transformation, die ja mit Klimaschutzmaßnahmen einhergeht, da müssen wir uns ja auch dran anpassen. Und das ist dann eher sowas wie die Umschulung von Menschen, die in Braunkohleregionen arbeiten, sodass die einfach weiter Arbeitsplätze haben. Also diese ganzen Themen mit abzudecken.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Wie kommt man denn als Gesellschaft ins Handeln und ins produktive Nachdenken darüber? Und wie kommen wir als Globalgesellschaft ins Handeln, wenn ja jeder doch im Prinzip weiß, was zu tun wäre, ganz viel aber ohnehin auf die Politik abgeschoben wird und wenn dann das Windrad um die Ecke droht, dann kommt der Widerstand. Also ich will darauf hinaus auf diese Diskrepanz zwischen Individuum und Gesellschaft, die Sie schon mehrfach angesprochen haben.
Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das voneinander zu trennen. Also wir haben ja als Individuen viele Andockpunkte an das System, an Kollektive, in denen wir eingebunden sind, wo sich sozusagen dann das miteinander vermischt. Deswegen ist das nicht so eindeutig zu beantworten. Ich glaube, dass wir in der Demokratie schon entsprechende Instrumente haben, um mit sowas umzugehen. In anderen Systemen sind das dann andere Mechanismen. Aber bei uns geht es eben darum, dann vielleicht als Individuum mit den politischen VertreterInnen zu sprechen, zu sagen, was man haben möchte und vielleicht in entsprechenden Beteiligungsverfahren seine Meinung zu sagen, mit Nachbarschaftsnetzwerken, in ehrenamtlichen Vereinen, in die Gestaltung zu gehen, da wo man eben Gestaltungsspielraum hat.
Und was die Gesellschaft betrifft?
Dafür haben wir ja die entsprechenden Gremien, also einen Bundestag, der Gesetze verabschiedet. Und ich glaube, wichtig ist dabei eben auch nochmal nicht nur den Fokus auf Politik zu legen, sondern ja, es ist einfach ein komplexes Zusammenspiel auch mit Wirtschaft, mit der Wissenschaft, mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich alle gegenseitig beeinflussen. Innovationen, die sich aus gesellschaftlichen Nischen, wie zum Beispiel also NGOs heraus, in die Gesellschaft ausbreiten, die dann hochskaliert werden auf einer politischen Ebene. Also wenn man zum Beispiel sowas wie ein autofreies Quartier mal irgendwo probeweise ausprobiert hat, zu sagen, okay, dann weiten wir das jetzt auf die Innenstadt aus. Also da braucht es einfach dieses Zusammenspiel von wissenschaftlicher Innovation, der Umsetzung in der Wirtschaft ausprobieren in kleineren Rahmen, in den Nischen, die sich dann auf das soziotechnische System ausweiten lassen, darüber, dass Politik das hochskaliert.
Und wie weit sind wir da Ihrer Beobachtung nach schon? Haben wir genügend Druck von der Basis, sage ich jetzt mal? Man hat ja das Gefühl, es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die jetzt nach diesen politischen Rahmenbedingungen fragen. Und die Politik kommt vielleicht nicht genügend in die Pushen. Die Menschen wären soweit. Oder brauchen wir tatsächlich einfach noch mehr Demonstrationen auf der Straße, die fordern, tut jetzt mal was für die Zukunft unserer Kinder?
Also ich glaube alles. Erstmal ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass soziale Prozesse auch nicht linear funktionieren, sondern dass es auch da Kippelemente gibt, sogenannte Social Tipping Points, wo einfach soziale Dynamiken dann plötzlich die 7-Meilen-Stiefel angezogen bekommen und einfach schneller voranschreiten. Da gibt es Forschung zum Beispiel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Eines davon ist zum Beispiel Veränderungen in den Investitionen, die Streichung von Subventionen, das Umleiten von Geldern im Finanzbereich. Das sind so Kipppunkte, die, glaube ich, auch schon aktiviert sind. Also wenn zum Beispiel BlackRock oder die EZB sagen, dass die Klimakrise ein Investitionsrisiko ist, dann sehe ich das als ganz eindeutiges Zeichen, dass da auch in der Finanzwelt sich was verändert. Und solche sozialen Kipppunkte können schon erreicht werden bei einer Unterstützung der Bevölkerung um die 10-25%, je nach Studie. Und die haben wir hier für den Aspekt Klima. Also ich würde schätzen, dass wir sogar schon Mehrheiten in Deutschland für bestimmte klimatechnische Aspekte haben. Und natürlich ist es dann wichtig, das noch gemeinsam mit anderen, auch sozialen Fragen, abzuwägen. Und da brauchen dann solche Meinungsfindungsprozesse auch in der Politik manchmal länger. Ich glaube, dass auch einige Parteien vielleicht unterschätzt haben, wie wichtig der Bevölkerung das Thema ist. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, dass zum Beispiel in solchen Projekten wie dem Klimabürgerrat gezeigt werden konnte, dass repräsentativ ausgewählte TeilnehmerInnen für die gesamte Bevölkerung von Deutschland eben mehrheitsmäßig entsprechende Maßnahmen, auch ambitionierte Maßnahmen unterstützen.
Ich habe es gerade vor kurzem gehört, dass es in der Schweiz eine Gruppe älterer Frauen gibt, die ihre Regierung vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt, weil sie bei zunehmenden Hitzesommern tatsächlich überdurchschnittlich gefährdet wären. Also Tausende, wissen wir, in Mitteleuropa starben damals im Hitzesommer 2018. Und die Schweiz tue nicht genug gegen den Klimawandel, also zu ihrem Schutz. Das ist die Argumentation. Und auch Deutschland ist ja gezwungen worden, die Klimagesetze nachzubessern. Ist das auch so eine Art Möglichkeit, wie Menschen ins Handeln kommen können?
Ja, ich denke auch. Also das sind einfach die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Systeme, die dann ineinander greifen. Wir haben ja die Gewaltenteilung und eben die Kontrolle des Gesetzgebers über die Gerichte. Und ich glaube, wenn Protest nichts mehr bringt, wenn wirtschaftliche Innovation schon läuft, dann ist das eben ein weiterer Weg, über den so ein Wandel passieren kann, auf jeden Fall.
Wie groß sehen Sie das Problem, das wir derzeit haben, dass das allgemein sich ausbreitende Gefühl, aber doch vielleicht auch die Wirklichkeit, das wissen wir nicht, doch sein könnte, dass wir tatsächlich viel zu spät dran sind? Also es wird nicht reichen, ist doch gerade eine Botschaft, die wir in diesen Tagen nach Glasgow oder aus Anlass der Koalitionsverhandlungen in Deutschland sehr häufig hören.
Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir dem Ernst der Lage ins Gesicht schauen und auch die Ernsthaftigkeit der Situation, in der wir sind, kommunizieren und uns klar machen. Für die 1,5 Grad wird es wahrscheinlich nicht reichen. Es gibt ja optimistische Szenarien, die sagen, dass mit einer kurzzeitigen Überschreitung der 1,5 Grad-Grenze wir es schon noch schaffen könnten, in ein Fenster zurückzukommen, wo wir dann langfristig bei den 1,5 Grad landen. Das heißt, ich würde die Hoffnung da jetzt noch nicht ganz aufgeben, aber natürlich reichen die in Glasgow getroffenen Maßnahmen noch nicht aus. Ich glaube, es ist wichtig, sich aber auch nicht nur auf solche Leuchtturm-Events zu konzentrieren, wie eine Bundestagswahl, einen IPCC-Bericht oder eine COP zu dem entsprechenden Thema, sondern sich klarzumachen, dass auch ja dazwischen ganz viele Prozesse laufen, die dann wieder Wandel beschleunigen können. Also zum Beispiel jetzt die Koalitionsverhandlungen, die einen potenziell vorgezogenen Kohleausstieg verhandeln. Und ich bin mir sicher, dass auch in den nächsten Jahren sich dann noch neue Möglichkeiten auftun werden, von COP zu COP, einfach Pläne vielleicht dann noch ambitionierter werden und wir dann auch wieder auf einen Pfad einbiegen können, der das schaffen kann. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich nicht zu sehr an einzelnen Grenzen aufzuhängen. Also 1,5 Grad, okay, haben wir nicht geschafft, dann gehen wir auf die 2-Grad-Grenze, sondern sich bewusst zu machen, dass jedes Gramm CO2 und jedes Zehntel Grad zählt.
Und als Verhaltenspsychologin würden Sie also auch sagen, dass die Klimaangst in Zukunft eher in Richtung auf eine produktive Veränderung zuläuft als auf eine Angststarre?
Das kommt darauf an, wie das System darauf reagiert, wenn Menschen angstbezogen in die Handlung kommen. Also wenn wir wiederholt Erfahrungen machen von Scheitern, dann kann das langfristig dazu führen, dass wir eben Ohnmachtsschemata herausbilden und dass dann auch Depressionen die Folge sind. Also wenn Menschen sich einfach lange Jahre engagieren und immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass Politik oder Wirtschaft oder wer auch immer nicht reagiert, dann kann das natürlich kippen. Aber erstmal würde ich sagen, es ist wichtig, eben diese Gefühle in Handlung umzuleiten und dann eben auch die entsprechenden Ergebnisse und Erfolge wahrzunehmen und auch kleine Erfolge zu feiern und eben diesem Ohnmachtsgefühl entgegenzuwirken.
sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Katharina van Bronswijk. Sie ist eine der Sprecherinnen von Psychologists for Future. Und wir sprachen über Klimaangst und die psychische Bewältigung des Klimawandels. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das Gespräch haben wir vor der Bekanntgabe des Ampel-Koalitionspapiers aufgezeichnet. Ich danke für Ihr Interesse, weise gern noch hin auf die nachfolgende Sendung Kultur heute, und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.